Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Ja, ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für die 2000 Abonnenten hier auf YouTube. Und ich habe auch gesehen, dass bei Podimo die Zahlen etwas steigen. Bei Spotify muss ich mal nachschauen. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der jetzt mit dabei ist und meine Podcasts, meine Folgen hört und ja, darüber bin ich echt froh, sehr, sehr dankbar und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Was mir nicht so viel Spaß im Moment macht, ist, dass mein Mikrofon wieder Faxen macht. Ich werde mir da jetzt wohl in Zukunft doch was Besseres zulegen und auch so ein Teil, was zum Mikrofon dazugehört. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, was das Rauschen auch nochmal vermindern soll. Denn seit Tagen habe ich versucht, die Aufnahme für euch zu machen und immer rauscht es ein wenig mehr. Manche Aufnahmen waren ja schon wirklich gut, aber sollte jetzt die Geschichte, die ich euch heute erzähle, ein bisschen mehr rauschen, dann nehmt es mir nicht übel. Ich habe mein Bestes versucht, auch mit diesem Programm, was ich hier habe, zu arbeiten. Aber ich glaube, ich muss mir einfach anderes Equipment zulegen, weil ich möchte natürlich auch, dass ihr euch das gerne anhört und dass es nicht irgendwie blöd klingt oder so. Ja, ein bisschen Halsschmerzen habe ich auch. Ich hoffe aber, das kommt dann nicht ganz so doll auf der Aufnahme rüber. Ja, heute geht es um die Entführung der Stefanie R. Das ist im Jahr 2006 passiert und sie ist 36 Tage in der Gefangenschaft von ihrem Entführer gewesen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Ich war zu dem Zeitpunkt selber erst 15, also ist schon sehr, sehr lange her. Aber ihr dürft mir gerne mal bei Instagram oder auch hier bei YouTube schreiben, ob ihr den Fall überhaupt gekannt habt. Das würde mich mal sehr interessieren. Und genau, das ist jetzt die heutige Folge, um die es gehen soll. Und weiterhin dürft ihr mir auch sehr, sehr gerne neue Fälle schreiben, sei es bei Instagram, wo ihr mir auch gerne folgen dürft, oder bei YouTube oder als E-Mail, steht alles unten in der Infokarte. Genau. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen dann, wir beginnen jetzt mit dem Fall der Entführung von Stefanie R. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen, ja, harter Tobak. Also wer sich das nicht so gerne anhören möchte, wer mit Kindesmissbrauch nicht so gut umgehen kann, ja, liegt natürlich wieder in eurem Ermessen, das dann halt auch anzuhören. Okay, dann starten wir mal. Es ist der 11. Januar 2006. Für Stefanie beginnt der Morgen mit ihren Eltern eigentlich wie jeder andere Schultag. Die 13-Jährige steht um 6.20 Uhr auf. Frühstücken. Stefanie hat noch 40 Minuten, um aus dem Haus zu kommen. Ein Abschiedskuss kommt Vater, und ihrer Mutter sagt sie am Tor vor dem Haus noch Tschüss. Einen Kilometer Schulweg circa hat Stefanie vor sich. Wahrscheinlich denkt sie gerade an die ersten Stunden Unterricht im Hans-Erlwein-Gymnasium oder was sie in der Schule erwarten wird. Bis Stefanie circa 250 Meter von ihrem Elternhaus entfernt ist, sie sieht einen roten Renault Rapid. Es ist ein Kastenwagen in der Geisingstraße stehen. Draußen steht ein Mann, ganz in Schwarz. Er sieht aus wie ein Handwerker, deshalb vermutet Stefanie in diesem Moment auch nichts Böses, bis sich eine Hand um ihren Mund schließt. Ein Mann reißt Stefanie hoch, sie strampelt und wehrt sich, aber leider hat sie keine Kraft. Mario M. wiegt 90 Kilo, Stefanie nur 43. Er zieht die Hecktür des Kastenwagens auf, drückt sie in das Auto hinein und steigt zu ihr auf die Ladefläche. Dann schließt sich für Stefanie die Tür. Sie hat den Mann vorher noch nie gesehen. Er droht ihr. Keinen Ton, sonst bringe ich dich um. Sie bekommt Handschellen um, muss in eine Holzkiste steigen. Die Fahrt mit dem Kastenwagen dauert nur wenige Minuten. Stefanie betet in dieser Zeit, hofft so sehr, dass ihr jemand hilft. Der Kastenwagen hält im Hinterhof eines Miethauses in der Laubestraße. Mario M. bewohnt dort mit seinen zwei Hunden eine Hochparterre-Wohnung. Alle Jalousien sind geschlossen. Er trägt Stefanie in der Holzkiste hoch und niemanden fällt etwas auf. Alle Nachbarn merken nichts von der Ankunft des jungen 13-jährigen Mädchens. Bald sieht Stefanie die Wohnung ihres Entführers, wenn man diese denn so nennen will. Mario M. haust mit seinen zwei Hunden sehr spartanisch. Es gibt keine Schränke in der Wohnung, keine Regale, die Wohnung hat fast keine Möbel. bis auf mehrere Videorekorder, ein Kochfeld, einen Fernseher und einen Computer. Es liegt eine Matratze auf dem Boden und es gibt ein Doppelbett. An der Wand dieses Doppelbettes ragen zwei Stahlösen heraus. Eine davon ist, um Stefanis Hände und Füße anzuketten, damit Mario M. ruhig neben ihr schlafen kann, ohne dass sie verschwindet. Dies wird also Stefanis neues Reich sein, ein Höllenreich für die kommenden 36 Tage. Mario M. will die Wohnung verlassen, den Kastenwagen wegfahren. Dafür muss Stefanie zurück in die enge Holzkiste, die keine Luft oder Gucklöcher hat. So wird Mario M. es zukünftig immer machen, wenn er das Haus verlässt. Unterdessen ruft die Sekretärin von Stefanis Schule bei ihrer Mutter an, um zu fragen, ob Stefanie krank sei. Die Eltern spüren, dass etwas nicht stimmt. Stefanis Vater geht daraufhin den 800 Meter Schulweg seiner Tochter ab. Doch niemand hatte Stefanie gesehen und gefunden hat er sie nicht. Die Eltern machen sich große Sorgen und gehen zur Polizei. Derweil kommt Mario M., Stefanis Entführer, zurück und fragt sie: Wie heißt du? Wie alt bist du? Hast du einen Freund? Mario M. ist glücklich, als er hört, dass sie noch nie einen Freund hatte. Nun ist er sich sicher, die richtige zu haben. Stefanie fragt, ob er sie umbringen will. Nein, sagt er. Er möchte nur Videoaufnahmen von ihr machen. Und wenn die fertig sind, könne sie wieder nach Hause. Stefanie hofft, dass sie vielleicht in ein paar Tagen erlöst ist und zurück kann. Leider geht dann alles sehr schnell. Schon kurz nach Stefanis Entführung möchte Mario M. mit ihr schlafen. So bizarr wie das Ganze auch ist, ist Mario auch selbst. Als er Stefanie vergewaltigte, setzt er sich hinterher mit ihr vor den Fernseher, Kinderserien gucken, Pfefferkörner, TKKG. Mario M. schaut selbst viele dieser Sendungen mit seinen 36 Jahren. Nachmittags oder besser gesagt den ganzen Tag fällt Mario M. immer wieder über sie her, für seine Videoaufnahmen. Die Details gebe ich hierzu nicht preis. Stefanie fühlt sich angewidert von Mario M., aber leider weiß sie, dass sich Wehren oder Betteln nichts bringt. Dafür ist er zu aggressiv. Abends, wenn es dunkel ist, macht Mario die Fenster auf. Es mieft in der Wohnung nach Sperma, Hund und Urin. Wenn du schreist, drücke ich dir die Luft ab, bedroht er Stefanie. Der Tag geht irgendwann vorbei. Stefanie wird am Bett an die Wand gekettet, während Mario M. seelenruhig neben ihr schläft. Für Stefanis Eltern geht der Albtraum weiter. Die Polizei sucht mit unzähligen Beamten und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach ihr. Akribisch durchsuchen sie auch den PC, da sie gerne chattete. Die Polizei bekommt 78 Hinweise im Fall Stefanie. Keiner führt sie weiter. Stefanis Vater schließt seine kleine Pension. Er muss sich nun vollständig um die Suche seiner Tochter kümmern. Es werden Handzettel verteilt und mit Vermisstenorganisationen Kontakt aufgenommen, aber nichts. Selbst Stefanis Familie kommt erst in Verdacht, ob es Streit gegeben hätte zum Beispiel. Auch an die Medien wandte sich der Vater immer wieder, so dass Mario M. und Stefanie einen der Aufrufe sogar im Fernsehen sehen, im NDR Sachsenspiegel. Mario M. schaltet sofort um und wird sauer. Mario droht Stefanie danach sogar, er könne sie ja einfach an die Hunde verfüttern. Aber das Grauen von Stefanie geht immer weiter. Für seine Filmaufnahmen, auf denen der Vorbestrafte selbst immer nie mit seinem Gesicht zu sehen sein wird, sollte Stefanie immer lächeln. Bei all den Sexualstraftaten, die er an ihr verübte, werde sie nicht lachen, so wie die Frauen in Mario M.'s Pornos, werde er alles wiederholen. Die Tortur geht immer und wieder los. Stefanie durfte in der Wohnung auch keinen Slip tragen, manchmal spezielle Bekleidung für Mario M.'s widerliche Taten. Oft denkt sie dran, sie könnte AIDS bekommen oder schwanger werden. Zweimal die Woche wird Stefanie in eine Kiste gesperrt, wenn Mario M. einkaufen ging. Einmal ging er sogar mit Stefanie nachts an der Elbe spazieren. Dort werden sie auf dem Weg sogar von einer Polizeistreife angehalten. Stefanie sitzt auf dem Beifahrersitz, sie ist angekettet. Aber sehr wahrscheinlich nicht für die Beamten sichtbar, denn das junge Mädchen traut sich nichts zu sagen. Zu groß ist die Angst vor Mario, der ihr schon mehrfach drohte, einen Auftragskiller auf sie zu hetzen. In ihrem Gefängnis lenkte sich Stefanie teilweise auch mit Schulsachen ab, so komisch sich das anhört. Sie wollte sich ablenken, musste sich ablenken und dachte auch, sich so den Handlungen des Mario M. vielleicht entziehen zu können. Irgendwann aber hegt Stefanie einen Plan im Kopf aus, wie sie vielleicht ihrem Martyrium entkommen könnte. Denn Mario M. ging fortan teilweise abends mit Stefanie und seinen zwei Hunden eine kurze Runde nach draußen. Immer mit der Drohung, dass Stefanie etwas passieren könne, wenn sie auf sich aufmerksam macht. So macht Stefanie sich Gedanken, denn sie wollte sich nicht ihrem Schicksal überlassen. Sie versuchte erst, wenn Mario M. nicht zuschaute, auf ein Blatt Klopapier einen Hilferuf zu senden. Dieses wurde aber nass und es meldete sich niemand. Stefanie musste auch stark aufs Wetter achten. Regnete es draußen, konnte sie es vergessen, einen Hilferuf zu senden. Auch musste sie stark darauf achten, dass Mario nichts merkt. Sie schrieb fortan noch drei weitere Zettel. Einen davon ließ sie am Altglascontainer fallen, wo Mario M. seine Flaschen entsorgte. Sie selbst hatte Angst, dass Mario M.s Hunde an den Zettel gehen könnten. Als sie merkte, dass es aber geklappt hat und er nichts davon mitbekommen hat, war sie sehr, sehr stolz. Einer der Zettel enthielt folgenden Text, den werde ich auch in dem Video posten als Bild. Also das Original meine ich damit. Wer das liest, den bitte ich. Rufe bitte sofort die Polizei. Dies ist kein Scherz. Sie soll zur Laubestraße 2 fahren, in der Wohnung von Mario M. wird die seit Mittwoch, 11.01.2006 vermisste, 13-Jährige festgehalten. Handeln Sie schnell, jede Minute zählt. Es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie, das ist kein Scherz. Vielen Dank dem Retter, der Retterin. In der Zeit, wo Stefanie sehr angespannt ist und auf Hilfe hofft und gleichzeitig auch darum, dass er nichts von dem Zettel merken wird, organisiert Stefanies Vater am Tag 36 der Gefangenschaft einen Gedenkmarsch. Am Mittwochmorgen mit Schülern vom Gymnasium und Freunden von Stefanie. Er rechnete mit 100 Leuten, es kamen 240. Schweigend gehen sie den Schulweg der 13-Jährigen ab. Wie ein kleines Wunder, kurz nach diesem Gedenkmarsch, sieht dann auch ein 31-Jähriger am Container Stefanies Hilferuf und meldet ihn der Polizei. Kurze Zeit später, am 15. Februar, wird Stefanie befreit, die nur ein T-Shirt, Slip und Socken trägt. Die Polizei öffnete die Tür, aber nicht mit einer Ramme oder einem Einsatzkommando, sondern mit einem Schlüsseldienst. Minuten dauerte es, in denen Stefanie große Angst hatte, dass etwas schiefgehen könnte. Bis ein Polizist plötzlich sagt, »Ich glaub's nicht, Stefanie, komm sofort hier raus.« Mario M. lässt sich widerstandslos festnehmen. Was aber danach passiert ist, wird nochmals groß in der Presse zu sehen sein. Stefanies Vater wird nach seinen ersten Worten in der Presse gefragt. Er sagt, da gibt es keine ersten Worte, da fällt man sich einfach in die Arme. Das Blitzlichtgewitter stürmt über ihn. Einen Tag nach Stefanies Entführung, dem 16. Februar 2006, wird gegen den vorbestraften Mario M. Haftbefehl erlassen, wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Am 28. Februar 2006 räumt Innenminister Albrecht Buttolo Fehler bei der Polizeirecherche im Fall Stefanie ein. Denn es gab einige Ermittlungspannen. Mario M. hätte wahrscheinlich schon viel eher gefasst werden können. Die Soko wäre erstmal überlastet gewesen, so gingen die Ermittler zum Beispiel auch erst der Ausreißertheorie nach, dann einer Beziehungstat, also dass in der Familie etwas passiert sein könnte, und dann der Erpressungstheorie. Es dauerte 3 Wochen bis zum 2. Februar, bis die Polizei eine simple Suchanfrage stellte im Computer in der Polizeidatei nach dem Stichwort Sexualtäter. Gibt der Sachbearbeiter ein. Da Mario M. aber vorbestraft ist einer sexuellen Tat 1999, so lief er noch unter dem Begriff sexuell motivierter Straftäter. Auch danach hätte der Beamte im Computer suchen müssen. Und bei einer anderen Datenbank wurden sogar nur Fälle bis 2001 berücksichtigt. 1999 saß Mario M. nämlich eine Haftstrafe von 3 Jahren und 5 Monaten ab, weil er am 1. Juli 1999 in seiner Wohnung in der Dresdner Hansastraße ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigte. Das Mädchen hatte ein paar Mal seine beiden Hunde ausgeführt und Mario M. bildete sich ein, sie wolle etwas von ihm, weil sie aus Anstand immer noch kurz geblieben ist, wenn sie die Hunde zurückgebracht hatte. Dann wollte er das Mädchen küssen, sie wollte aber nicht, da konnte er dann nicht mehr zurück, erzählt er später seinem Psychiater. Schon damals, als er in Haft war, hatte er komische Verabredungen mit den Beamten, trommelte gegen seine Tür minutenlang, weil er nicht, wie angeblich verabredet, immer früh morgens duschen könne und nicht wie alle anderen um 10 Uhr, damit er seine Serie auf Super RTL sehen könnte. Und er sah sich sowieso gerne Mädchensendungen an, also welche mit Highschool-Mädchen. Als dann aber nach dieser Aktion das Gefängnis beschloss, ihn in einen besonders gesicherten Haftraum zu führen, war Ende mit Fernsehschauen. Außer einer Bibel gab es in dem Raum nichts zu lesen oder zu sehen. Und dort in Haft passierte es, dass Mario M. einen Gedanken fasste, wie es wäre, ein Mädchen ganz für sich zu haben, eine, die sich widerstandslos und bedingungslos ihm ergeben würde. So kamen wohl dann auch die Gedanken auf eine Tat wie die an Stefanie weiter zu planen. Derweil geht ihr Leben aber weiter. Am 14. September gibt Stefanie in der ZDF-Sendung Johannes B. Kerner ein Interview, obwohl Psychologen davon abrieten. Die Eltern und Stefanies Antwort rechtfertigten es so, dass Mario M. ihrer Ansicht nach nur so hinter Gittern käme. Am 28. September 2009 erhebt die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen den 36 Jahre alten Mario M. Argumente für eine lebenslange Verwahrung gibt es genug, denn Mario hat nach Aussagen seiner Ex-Freundin schon vorher immer wieder Frauen geschlagen und vergewaltigt. Ein paar davon gingen nicht einmal zur Polizei, vor Angst, dass er sich rächen würde. Denn das, was er einigen Frauen antat, lässt nicht wundern, dass er irgendwann zu der Tat an Stefanie fähig war. So hat er eine seiner Ex-Freundinnen so stark geschlagen, dass ihr Trommelfell riss. Ein anderes Mal fiel er über seine Freundinnen her, vergewaltigte sie, zeugte dabei die gemeinsame Tochter. Um all diesen Frauen sagte er immer, wie leid es ihm täte, aber es wiederholten sich immer wieder diese Taten. So bedrohte er diese mit einem Gasrevolver, schmiss ihr einen Wäscheständer hinterher, würgte sie im Affekt, bis diese sich totstellte. Dann hat sie ihn verlassen, bis er später wieder in die Wohnungstür ging, sie eintrat und mit dem Gasrevolver auf sie schoss. Der Staatsanwalt aber stellte das Verfahren 1992 ein. Es bestehe kein öffentliches Interesse einer Strafverfolgung, schrieb er damals. Unter großem öffentlichen Interesse beginnt am 6. November vor dem Landgericht Dresden der Prozess gegen Mario M. Bei der Verlesung der Anklage springt er plötzlich auf und muss von 6 Beamten festgehalten werden. 2 Tage später passiert dann schon fast das Unfassbare. Ist es nicht genug, dass er Stefanie entführte, so klettert Mario M. bei seinem Hofgang auf das Dach der JVA Dresden. Seine Flucht um 7:30 am Morgen muss blitzschnell gegangen sein. Vergeblich versuchten die Sicherheitsleute noch, ihm habhaft zu werden. Über 20 Stunden blieb Mario M. auf dem Gefängnisdach stehen, ging hin und her, sprach mit Polizeipsychologen, kostete dieses Szenario voll aus. Ein Hubschrauber kreiste um ihn, die Psychologen und Mitarbeiter mussten mit einer Hebebühne zu ihm hochfahren, alles für seine perfide Show. Stefanies Vater wirft danach den Behörden vor, die Gefährlichkeit von ihm unterschätzt zu haben. Am 21. November gibt die Strafkammer bekannt, dass sie auf eine Aussage von Stefanie verzichten. Mario M. sei zu gefährlich und selbst im Gerichtssaal kaum zu bändigen. Dies wolle man Stefanie, die ohnehin unter einer Aussage sehr leiden würde, nicht antun. Am 6. Dezember dann stellt Hans Ludwig Kröber, ein Sachverständiger, vor Gericht bei Mario M. seelische Abartigkeit und Persönlichkeitsstörung fest, hält ihn aber für voll schuldfähig. Auch wird ihm attestiert, dass er anhaltend gefährlich sei. Eine Sicherungsverwahrung sei unumgänglich. Am 14. Dezember dann wird Mario M. endlich zu 15 Jahren Haft, Höchststrafe, verurteilt. Er habe sich der Geiselnahme, Vergewaltigung und des Kindesmissbrauchs strafbar gemacht. Stefanie und ihre Eltern sind erleichtert, dass der Prozess vorbei ist. Einer Zeitung berichtet Stefanie, dass es Tage gebe, da kehren die Erinnerungen zurück. Dann drehe sie die Musik auf, tanzt wie verrückt. Dabei zieht sie sich ein T-Shirt an, was sie bei ihrer Delfintherapie in Florida oder Curaçao gekauft hat. Dies sei wie ein Schutzschild. Auch sind sie und ihre Eltern sehr stolz, dass Stefanie den Mut hatte, sich quasi selbst zu retten. Auch wurde lange übrigens vor Gericht gestritten, denn der Anwalt der Familie verlangte eine hohe Summe Schmerzensgeld für Therapien, wie zum Beispiel die Delfintherapie, da diese gezielt auch bei Entführungsopfern eingesetzt wird. Lange galten Stefanies Familie deswegen als geldgeil. Stefanie empfand das als sehr schlimm, schließlich wollten sie nur für eine Therapie kämpfen, die auch wirklich die richtige ist und angemessen. Die Kosten dafür würden wohl großteils jetzt durch Spendengelder übernommen, da Sachsen die Zahlung von Schadensersatz abgelehnt hat, obwohl Ermittlungspannen vorlagen. So, meine Lieben, das war jetzt die Folge von Stefanie R. Ich muss sagen, es ist ein sehr interessanter Fall gewesen, auch wenn er jetzt schon 15 Jahre zurückliegt, aber dass dieses Mädchen ja wirklich sich getraut hat, sich selber zu retten mit diesem Zettel. Sie hätte ja wirklich jederzeit mit Gewalt von ihm rechnen können, wenn er diesen Zettel gefunden hätte draußen. Er hätte ja auch mal bei Helligkeit selber dahin gehen können, und dass sie dieses Risiko auf sich genommen hat, dass er das hätte entdecken können, finde ich wirklich, wirklich stark von einem damals 13-jährigen Mädchen. Heute müsste sie ja Ende 20 sein. Und man kann nur sagen, Chapeau, die Eltern waren ja auch sehr, sehr stolz auf sie. Und da kann man auch nur stolz drauf sein, weil man weiß ja nicht, wie lange sie sonst wirklich in der Gefangenschaft geblieben wäre. Es wurde übrigens auch in der Presse gesagt, Mario M. hat einen Intelligenzquotient von 138. Da sollte man eigentlich meinen, dass wenn man ein Mädchen entführt in einem Mehrparteienhaus, dass das irgendwann vielleicht auch mal auffliegt, würde ich jetzt mal so sagen. Gut, sie war sehr eingeschüchtert, das kann man auch verstehen, sie war sehr jung, sie war noch ein Kind. Aber eigentlich denkt man ja, wenn man einen gewissen Intelligenzquotient hat, dass man anders handelt. Weil zum Beispiel im Fall Natascha Kampusch war ja ein ganzes Haus, ein ganzer Keller da irgendwie festgemacht. Im Endeffekt hört sich jetzt sehr plump an, Leute, aber man kann froh sein, dass er so doof war und ihr Schreibzeug da gelassen hat, mit ihr rausgegangen ist, und vielleicht wäre es sonst dann irgendwann mal aufgeflogen, aber im Endeffekt war er einfach nur dumm. Und er wollte einfach ein Mädchen haben, was ihm komplett gehorcht, was alles macht, was er will, sexuell und auch so, quasi auch wie im Fall Natascha Kampusch, da wollte der Entführer ja auch immer gehorche, 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 hat er dann durch ihr Verlies da ja geschrien. Und ja, man kann so froh sein, dass das nur in Anführungszeichen, es hätte natürlich schon nach einem Tag beendet werden müssen, sowas, oder gar nicht hätte es stattfinden dürfen. Aber man kann so froh sein, dass es nicht Monate oder Jahre für dieses Mädchen geworden sind, und dass die Eltern da auf Schadensersatz geklagt haben, kann ich auch verstehen. Es waren ja wirklich viele Ermittlungspannen in dem Fall. Ihr könnt das auch mal googeln, es gab noch mehr. Ich habe das jetzt hier nicht alles aufgeführt, weil es zu weit ufern würde jetzt, aber ja, das war jetzt halt der Fall von Stefanie R. Ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, ob ihr euch an den Fall erinnern könnt, auch wenn er jetzt 15 Jahre zurückliegt, würde mich mal sehr interessieren. Und ja, entweder schreibt ihr mir hier unter die Kommentare bei YouTube oder bei Instagram, wenn ihr mich jetzt bei Podimo oder Spotify hört. Ja, ihr Lieben, das war jetzt der Podcast bzw. die Folge dazu. Ich sage immer noch Podcast, das muss erstmal aus meinem Kopf raus, dass es ja immer meine Folgen hier sind und nicht ein Podcast an sich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare zu dem Fall. Ich hoffe, dass die Audioqualität nicht zu schlecht ist. Und ich sage bis zum nächsten Mal, eure Lia.